Schönen guten Morgen auch von mir. Lasst uns mit einem Gebet weitermachen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute freust mit Freude. Mit Freude an dir, mit Freude an dem, was wir über dich hören, was du heute zu uns sprichst. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst, dass jeder einzelne von uns dich hört, dein Reden hört. Danke, dass du etwas vorbereitet hast für jeden. Und ich bitte dich, gib uns Ohren zu hören, was du heute deiner Braut sagen möchtest. Amen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe natürlich ein paar Eingangsfragen, damit ihr euch so ein bisschen auch hier jetzt aktiv beteiligen könnt. Meine Frage an euch ist die erste. Wer von euch lebt nach dem Mehr-ist-besser-Prinzip? Ja, jetzt wisst ihr nicht, ob das gut oder schlecht ist, ne? Jetzt weiß man nicht, soll ich jetzt strecken oder eher nicht? Wann bin ich heilig? Also, pass mal auf. Erste Frage. Mehr Geld ist besser. Also, wer jetzt Nein sagt. Zweite Frage. Mehr Freizeit ist besser. Ja, es geht doch. Dritte hypothetische Frage eher. Mehr Schlaf wäre besser. Frage, die meine Kinder jetzt klar beantworten könnten. Mehr Süßigkeiten und Chips sind besser. Letztes, mehr Zeit ist immer besser. Mehr Zeit ist besser, oder? Ja. Ich offenbare euch heute, das Mehr-ist-besser-Prinzip ist ein biblisches Prinzip. Fühlt sich gut an, oder? Und zwar, mehr ist besser, kommt schon in der Bibel vor, steht in Lukas 13, 18 bis 21. Ich lese es euch vor. Dann sagte Jesus: Mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Und Jesus fuhr fort: Womit kann ich das Reich Gottes denn noch vergleichen? Es ist wie mit dem Reich Gottes, es ist wie mit Sauerteig. Eine Frau nimmt eine kleine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Mehr ist besser. Wir beten im Vaterunser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mehr ist besser. Die einzige wichtige Frage ist: Mehr von was? Aber ja, mehr von Gottes Reich ist besser. Das ist normalerweise ein Weihnachtsfilm. Wer von euch kennt den Film Ist das Leben nicht schön? Ja, hier, diejenigen, die auf Filmklassiker stehen, Schwarz-Weiß-Film. Den kenne ich seit ich lebe, der kommt immer ungefähr vor Weihnachten. Und für all diejenigen, die jetzt hier so jung sind oder einfach nicht so auf Schwarz-Weiß stehen, es geht um Folgendes: Wir haben die Hauptfigur, das ist George Bailey. George Bailey lebt in einer Stadt und ist unglaublich deprimiert und denkt sich: Ach, ich habe so viel Mühe gegeben, ich arbeite den ganzen Tag hart, ich versuche Gutes zu tun, aber irgendwie mein ganzes Leben ist Mist, ich wünschte, ich hätte nie gelebt. Und gleichzeitig gibt es den Engel Clarence und der muss sich seine Flügel verdienen, was immer das bedeutet. Also der muss sich seine Flügel verdienen, indem er etwas Gutes tut. Und Clarence entscheidet sich, George Bailey die Welt zu zeigen, wie sie wäre, wenn er nie gelebt hätte. Und auf einmal wird klar, was für einen Unterschied das Leben von George Bailey macht. Hätte er nicht gelebt, wäre die Stadt, in der er lebt, in die Hände von so einem ganz fiesen Typen gekommen. Und diejenigen, die arm sind, hätten in ganz furchtbaren Häusern gewohnt. Und die Frau, die er geheiratet hat, wäre mit einem ganz schrecklichen Mann verheiratet. Und alle wären ganz unglücklich, wenn er nicht gewesen wäre. Und er erkennt, es ist ein Segen und es ist so toll, dass ich lebe. Und großes Happy End sieht dann so aus wieder auf dem Cover. Alle freuen sich, er freut sich, alles ist gut. In diesem Film hat mich schon als Kind fasziniert, was wäre, wenn du nicht leben würdest? Was wäre, wenn ich nicht leben würde? Ich möchte, dass mein Leben einen Unterschied macht. Dass wenn ein Film über mich gedreht werden würde und wenn ich nicht da wäre, dass die Welt nicht genauso wäre wie mit mir. Ich hoffe, du möchtest einen Unterschied machen. Möchtest du, dass dein Leben von Bedeutung ist, einen Unterschied macht? Ja, nein, vielleicht. Wer möchte, dass sein Leben einen Unterschied macht? Brav. Du solltest wollen, dass dein Leben einen Unterschied macht. Ich möchte, dass mein Leben einen positiven, einen Jesus-mäßigen Einfluss auf meine Kinder hat, auf die Menschen in meiner Familie hat, auf meine Freunde hat, auf meine Nachbarn hat, auf euch hat, auf andere Menschen hat, die mir begegnen. Ich hoffe, du willst das auch. Für dich, für dein Leben. Ich möchte dir zusagen, Gott will das für dein Leben. Also wenn du das bis gerade eben noch nicht wolltest und gedacht hast, ach, ist mir eigentlich egal, ich möchte dir sagen, Gott will das für dein Leben und wie er das will. Gott hat dich nämlich gemacht und er hat dir nicht ein Leben gegeben zum in die Tonne kloppen, sondern er hat dir, und das haben wir schon von Anneli ganz am Anfang von der Predigtreihe gehört, er hat dir zugesagt, hey, du bist gemacht, Imago Dei zu sein, Partner Gottes, geschaffen im Abbild Gottes, um Gott wiederzuspiegeln für diese Welt, um Gott sichtbar zu machen für diese Welt. Wenn dir also völlig egal ist, ob du einen Unterschied machst, dann hast du ein Problem. Weil Gottes Plan für dich ist, dass du einen Unterschied machst. Damit meine ich nicht, dass du reich, berühmt, Celebrity oder sonst irgendwas wirst, sondern damit meine ich, dass du die Menschen um dich herum, die Gott in dein Leben gestellt hat, Jesus-mäßig beeinflusst. Du sollst einen Unterschied machen. Und erstens, Gott möchte, dass du persönlich einen Unterschied machst. Und darauf werden wir später nochmal reinkommen. Aber Gott möchte, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gemeindehaus des Herrn, dass alle Evangelikalen in Mannheim, dass alle Christen in Mannheim, egal ob evangelikal oder katholisch, evangelisch oder was auch immer, einen Unterschied machen in dieser Stadt. Diese Stadt verändern zu ihrem Guten hin. Sichtbar werden in dieser Stadt. Glaubt ihr mir das? Amen dazu. Ich wollte euch ursprünglich halt einen Bibeltext vorlesen lassen, von dem ich mir sicher bin, dass er noch nie vorgelesen wurde in der Predigt, aber er war dann doch ein bisschen lang. Ich lese gerade 4. Mose und mich hat begeistert 4. Mose 1. Ich habe einen kleinen Auszug für euch. Vom Stamm Ruben 46.500, vom Stamm Simeon 59.300, vom Stamm Gad 46.560. And on and on and on it goes. Insgesamt 603.550 Männer über 20. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wo kommen all diese Männer her? Also nicht, weil es Männer sind. Also lass uns nicht falsch verstehen. Das war nicht der Punkt. Nein, der Punkt war einfach der, wir haben angefangen mit Abraham. Dann waren es 12. Ja? Dann waren es 70, die nach Ägypten gegangen sind. Dann waren es ein paar Tausend, die aus Ägypten rausgekommen sind. Jetzt sind wir am Sinai und es sind 603.550 Leute. Ich finde das Hammer. Also mich hat das voll gefreut. Ich dachte, krass, wo kommen die her? Und wenn wir weiter gucken, kurz vor Jesu Geburt lebten 4,5 Millionen Juden, sagt irgend so eine bestimmt glaubhafte Quelle. Und dann wird es erst richtig gut. Dann kommt Jesus. Und Jesus fängt auch wieder an mit 12. Und dann werden es mehr und mehr. Und dann lesen wir von Petrus und täglich wurden Tausende hinzugetan. Und jetzt gibt es Leute, die Jesus kennen auf der ganzen Welt. In 157 Ländern sind die Menschen, die dort wohnen, vorrangig Christen. Egal was für Kirche Christen. Aber das heißt, es hat sich verbreitert. Überall ist Wachstum. Der Glaube wächst. Und was für ein Glaube ist es? Es ist der Glaube daran, dass es einen Erlöser gibt, dass es einen Erretter gibt, dass es die Chance darauf gibt, dass deine Sünden vergeben sein können, dass alles, was du jemals getan hast, wofür du dich schämst, was dumm gelaufen ist, dir vergeben werden kann, dass du ewiges Leben bekommen kannst. Und das wächst. Gott möchte Wachstum. Gott ist für zahlenmäßiges Wachstum. Wir haben als erstes Gleichnis dieses Senfkorn. Ja? Das ist ein mini kleines Senfkörnchen. Und es wird zu einem großen Baum, in dem Vögel nisten. Das ist Ausdehnungskraft. Immense Ausdehnungskraft. Und wer es weiß, Vögel hatte damals auch die Bedeutung für viele Völker. Das heißt, Jesus sagt den Leuten schon, hey, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn und viele Völker werden darin sein. Gott hatte das schon immer vor. Viele Völker sollen da drin sein. Die Kirche hat etwas zu geben, was diese Welt braucht, was diese Welt dringlich braucht. Die Kirche hat Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die Kirche kann der Welt etwas geben, was nirgendwo sonst zu finden ist. Freude, Friede, Hoffnung, Liebe. Eine lebendige, eine echte Beziehung mit Gott. Dass Gott das über die Kirche macht, hat sich nicht die Kirche oder hat sich nicht die Gemeinde ausgedacht. Das hat sich Gott ausgedacht. Weil er hat gesagt, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Um ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Wenn ich heute über Wachstum rede, geht es mir nicht darum, dass unser Aufbauteam mehr Stühle stellen darf und es so viel Spaß macht, dass wir gerne mehr Stühle stellen wollten. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, hey, wir sind die coolste Gemeinde und es kommt dann zur Geltung, wenn mehr Leute da sind. Wir sind nicht die coolste Gemeinde, wir sind eine Gemeinde von vielen Gemeinden. Es geht darum, es geht um Wachstum und es geht um zahlenmäßiges Wachstum, weil diese Welt einen Erretter braucht. Weil Gottes Liebe und sein Werk am Kreuz so groß ist, dass es für viele Menschen reicht. Mehr als wir. Viel mehr als wir. Es geht um zahlenmäßiges Wachstum, damit Menschen ewiges Leben erfahren. Dass sie eben nicht verloren sind, sondern ewiges Leben erleben. Dass da eine Hoffnung kommt. Die Idee von Wachstum gibt es oft, aber ehrlich, platt machen kann jeder. Etwas beherrschen wollen kann jeder. Irgendwie hart regieren und sich Leute unterwerfen kann jeder. Das Evangelium ist eine Schöpferkraft. Das Evangelium hat die Kraft, Liebe und Freude und Leben in Fülle, Hoffnung zu bringen an Orte, an denen es keine Liebe, keine Freude und keine Hoffnung gibt. Das Evangelium ist ein Schatz, ist kostbar und ist eine immense Kraft. Und wir kennen das Evangelium. Du darfst Teil sein davon, wie diese Kraft in diese Welt hineingetragen wird, wie diese Kraft Leben verändert. Und das gilt für alle Gemeinden weltweit. Aber wir sind heute hier und hier ist heute Haus des Herrn. Reality Check. Ich bin gespannt. Ich bitte dich, steh jetzt auf, wenn du erstens, gut zuhören, durch Haus des Herrn oder jemanden von Haus des Herrn zum Glauben gekommen bist. Oder zweitens, du durch Haus des Herrn oder jemand von Haus des Herrn, Jesus, den du zwar schon irgendwie kanntest, aber erst hier richtig als dein Herrn, Erlöser und größten Schatz erfahren hast, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Ich bin mega, mega, mega happy über euch, die hier steht. Ihr dürft euch auch wieder sitzen. Aber ich sage euch eins, und das steht hier schon, bevor ich das wusste. Es sind zu wenig. Leute, es sind zu wenig. Es reicht nicht, dass wir hier als netter Christenclub zusammen sind und uns einfach gegenseitig erzählen, wie toll wir sind. Und ich freue mich, wenn du heute hier bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und du kennst Jesus schon. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Aber ehrlich, wir haben dich gern hier. Du darfst wiederkommen. Wer Teil von Haus des Herrn? Du bist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe muss sein, dass wir denjenigen, die Jesus noch nicht kennen, die frohe Botschaft bringen. Was ist es für eine frohe Botschaft, wenn wir sie uns immer gegenseitig erzählen? Ja, die frohe Botschaft muss raus in die Welt. Und darum geht es. Ich habe 3 gute Gründe, warum doch zu wenig aufgestanden sind. Der erste Grund ist, du findest, Haus des Herrn ist eine unattraktive Gemeinde und schickst alle Leute in anderen Gemeinden. Das ist okay. Ja, wir können darüber reden, warum Haus des Herrn unattraktiv ist. Aber solange du Leute in andere Gemeinden schickst und durch dich ganz viele Leute zum Glauben kommen, ist es völlig in Ordnung. Aber komm auf uns zu. Zweitens, und das trifft mich und das trifft wahrscheinlich einige von euch mehr. Du bist gar nicht erschüttert, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, verloren sind. Du kannst ganz gut damit leben. Das trifft dein Herz gar nicht so sehr. Dritter Punkt. Du hast noch nicht begriffen, dass der Grund, warum du lebst, warum du noch nicht im Himmel bist, und da ist es allemal besser, ganz egal, wie toll dein Job ist, der ist, dass du gerufen bist, Zeuge zu sein hier auf Erden. Zeuge zu sein für die Liebe Christi, für die Gnade Christi, für die Barmherzigkeit Christi, für den Sieg Christi am Kreuz. Ich habe Punkt 2 und Punkt 3 auf meiner Agenda. Mein Herz ist hart und ich habe 1000 gute Gründe, für die ich lebe, aber ganz oft vergesse ich, dass ich eigentlich hier bin, weil ich hier bin als Zeuge für Jesus. Mehr ist besser von seinem Reich. Nicht mehr ist besser von meinem Wohlbefinden. In Römer 10, 14 steht, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Und an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft verkündet. Makes sense, oder? Das leuchtet mir voll ein. Stellen wir fest, wir alle sind keine Vollblut-Evangelisten, außer ein paar von uns. Und danke, dass es euch gibt. Aber wir sind gerufen, zu beten. Ich frage dich, wie oft betest du denn für die Errettung deiner Nachbarn, deiner Freunde, deiner Familie, deiner Kollegen, all der Leute um dich herum? Und ich sage dir, bete für dein Umfeld. Vielleicht empfindest du dich nicht als Vollblut-Evangelist, aber ich frage dich, was beweist dein Leben? Wofür lebst du? Wenn jetzt Leute auf dein Leben gucken würden, was würden sie sagen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wofür lebst du? Macht dein Leben einen Unterschied? Ist da Hoffnung und Friede? Und ist dein Umgang mit Menschen ein anderer als bei anderen? Beweise, was du glaubst durch dein Leben. Und der dritte Punkt. Bezeugst du denn mit Worten, was du glaubst? Es ist so einfach, und ich rede ganz von mir, es ist so einfach, die Ehre selbst zu nehmen. Ja, wenn Leute sagen, ja, du bist halt einfach ein guter Mensch. Ja, ich bin ein guter Mensch. Es geht ja gar nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, dass wir einen guten Gott haben, der in uns wirkt, der durch uns wirkt. Und alles Gute, was wir jemals tun, tun wir wegen ihm. Und tut er in uns. Und deswegen ist die Ehre nicht für mich. Und es ist trotzdem so leicht, einfach alles richtig zu machen. Und die Leute von außen gucken drauf und denken sich, ja, das ist aber eine ganz tolle Person. Ja, so eine tolle Frau, die hat es aber drauf. Ja, so gut kann ich nicht sein. Aber die Verbindung, hey, das ist Gott in mir, das ist Christus, das ist Jesus, die machen wir nicht. Und die machen die Leute um uns herum auch nicht. Und wisst ihr was? Deswegen bleiben sie verloren. Sie bleiben verloren und haben nette Nachbarn. Das ist nicht das Ziel. Das heißt, bete für dein Umfeld. Beweise durch dein Leben, was du glaubst. Und bezeuge mit Worten, was deine Hoffnung ist. Kirche, die ihr Umfeld verändert, wächst. Kirche, die ihr Umfeld verändert, muss wachsen. Weil das, was wir haben, so gut ist, so wichtig ist, so relevant ist, so habenswert ist, dass Leute dazukommen werden. Das hat schon bei Petrus funktioniert. Ja, und täglich kamen Tausende hinzu. Und zwar nicht, weil Petrus so toll ist, nicht, weil das unbedingt sein Plan war, sondern weil Gott für diese Welt Errettung vorhersieht. Weil Gott möchte, dass viele Leute zum Glauben kommen. Weil Gott möchte, dass viele Leute eine Hoffnung haben, die über ihre gute Situation hinausgeht. Eine Hoffnung, die auch dreht, wenn Sachen schwierig werden, wenn wir alt werden, wenn der Tod naht. Weil Gott eigentlich Frieden geplant hat. Also, Kirche, die ihr Umfeld verändert, wächst. Und Kirche wächst, weil du wächst. Wir haben jetzt einmal das Große angeguckt. Und jetzt guck du auf dein Leben, gucken wir auf unser Leben. Das ist das zweite Gleichnis. Wir haben gehört, ein kleines bisschen Sauerteig, das in einen großen Pott mit Mehl gefüllt wird, wird von dem Sauerteig so verändert, dass zum Schluss nur noch Sauerteig übrig ist und kein Mehl mehr. Ne? Am Ende, wenn der Sauerteig sein Werk getan hat, dann könnt ihr da kein Mehl mehr extrahieren. Das ist dann alles Sauerteig. Wir hatten vorhin bei dem Senfkorn die Ausdehnungskraft des Reiches Gottes, die Ausdehnungskraft des Evangeliums. Jetzt haben wir die Umwandlungskraft. Mehr ist besser. Ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für dich, dass wir ganz umgewandelt werden von Gott. Das ist nichts, was wir machen müssen. Das Mehl hockt nicht in dieser Schüssel und sagt, ich möchte Sauerteig werden, ich werde jetzt Sauerteig. Sondern ja, diese Sauerteigbakterien, die kommen von außen und verwandeln das Mehl und es wird zu Sauerteig. Und wenn Mehl mal Sauerteig ist, dann kannst du es auch nicht wieder rückgängig machen. Und das Mehl steht auch nicht da und sagt, heute bin ich Sauerteig, morgen bin ich Mehl, übermorgen bin ich Sauerteig, dann bin ich wieder Mehl. Sondern du bist es einfach. Und Gott kommt und er will dich verwandeln. Er wandelt dich um. In dem Moment, wo du an Christus als dein Herrn und dein Erlöser glaubst, bist du eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott verwandelt dich. Er schenkt seinen Heiligen Geist in dich, der in dir wohnt. Einen Ratgeber, einen Tröster. Und er macht das aus dir. Flüsse lebendigen Wassers, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das macht Gott in dir, das macht Gott für dich, das tut er. Ganz einleuchtendes Beispiel. Wisst ihr, was bei den Bebers morgens passiert? Morgens wecke ich meine Kinder, sage, komm, und ich sage, Giddy, 5 Minuten auf die Streckbank. Silly, zieh mal kräftig an deinen Haaren, die müssen wachsen. Meine Kinder wachsen von alleine. Ich muss gar nicht darauf achten, dass sie wachsen. Sie machen ihr Wachsen auch nicht. Wir zerren nicht an unseren Haaren, damit sie länger werden. Kinder wachsen. Und es ist gut so. Und wenn du hier bist und du hast vielleicht ein kleines Kind und du findest es richtig süß und manchmal denkst du dir, ja, ich wünschte, es würde immer so bleiben. Nein, das willst du nicht. Niemand will das. Kein Mensch möchte 30 Jahre lang ein kleines Kind haben, das sich nicht verändert. Eltern freuen sich über das Wachstum ihrer Kinder. Eltern freuen sich über jeden Entwicklungsschritt. Und es ist total toll, kleine Kinder zu haben. Und Leute, es ist total toll, 7- und 10-Jährige zu haben. Und ich glaube, es wird der Tag kommen, da werde ich es total toll finden, dass sie jetzt 18 sind. Und ausziehen. Klar, natürlich. Ja? Und es, wenn wir ehrlich sind, als Mutter mache ich mir Sorgen, wenn meine Kinder nicht wachsen. Ja, wenn sie keine Entwicklungsschritte tun, dann gehe ich zum Arzt. Dann sage ich, da stimmt was nicht. Weiß nicht, irgendwie, mein Kind wächst nicht. Warum nicht? Was stimmt hier nicht? Ja, mein Kind lernt nicht laufen. Warum nicht? Ist es normal, dass er mit einem halben Jahr noch nicht sprechen kann? Versteht ihr? Wachstum ist etwas Normales, was passieren muss. Und es passiert von allein, weil Gott es in uns reingelegt hat. Und Gott guckt auf dich. Und er will, dass du wächst. Und wisst ihr, was der Unterschied zwischen Gott ist und zwischen den Menschen? Er will wirklich, dass du wächst. Er möchte, dass du zunimmst an Liebe, an Sanftmut, an Freude, an Enthaltsamkeit, an Treue. Und immer wenn du was tust, sagt Gott, ja, mehr, super, go for it. Ihr kennt es bestimmt. Menschen in eurem Umfeld wollen es für euch und wollen es auch nicht. Das heißt, weil alle Leute immer so eine Hierarchie in ihren Köpfen haben, freuen die sich auch, wenn du nicht wächst. Wenn du nicht wächst, bin ich besser. Ja, wenn bei dir was in deinem Leben schlecht läuft, dann ist mein Leben gar nicht mehr so übel. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott möchte, dass du wächst. Gott sagt, go for it. Mehr. Wachse. Du kannst nicht zu viel wachsen bei Gott. Und Bei Kindern ist es so, das kennt ihr auch, Sprüche. Du musst mehr Gemüse essen, damit du wächst. Oder du musst früh ins Bett gehen, damit du wächst. Oder auf keinen Fall Fastfood essen, das ist ganz schlecht für dein Wachstum. Es gibt Dinge, von denen sind wir überzeugt, das sind Wachstumsförderer. Und es gibt Dinge, die sind Wachstumshemmer. Und das gibt es bei, also Hemmer im Sinne nicht von Hammer, sondern im Sinne von Hemmen. Ja? Also Wachstumshemmer. Und das Gleiche gibt es auch für dein geistliches Wachstum. Es gibt Wachstumsförderer. Es gibt eine Umgebung, die dein Wachstum fördert. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen. Guck mal dein Leben an. Schau auf unsere Predigtreihe, die wir jetzt hatten. Wir haben mehrere Wachstumsförderer genannt. Ja? Anbetend, Anbetung. Hab deinen Fokus drauf, Zeit mit Gott zu verbringen. Das fördert dein Wachstum. Ja, Gott verändert dich von Tag zu Tag zu Tag. Lieben. Lieb deine Mitmenschen. Lass dich von Gott verändern, dass du sie lieben kannst. Du wirst wachsen, wenn du nicht mehr Bitterkeit und Hass in dir hast, sondern wenn du lernst, deinen Nächsten tatsächlich höher zu achten als dich selbst. Sendend. Du wächst, wenn du anderen von deinem Glauben erzählst. Wenn du dir selber bewusst machst, wie gut Gott zu dir ist. Lies Bibel. Es war toll, wo David es mit der Cola und dem Wasser gemacht hat. Erinnert ihr euch an die Predigt? Wenn nicht, super. Ja, er hat in dieses dunkle Glas Cola Wasser reingegossen. Und je mehr Wasser reingegossen wurde, desto heller wurde die Cola, bis zum Schluss das Ganze nur noch hell war. Und er sagt, hey, so verändert dich das Wort Gottes. Ja, das sind Wachstumsförderer. Wachstumsförderndes Umfeld ist eine Gemeinde zu haben. Wenn du heute hier bist und du hast keine Gemeinde, werde Teil einer Gemeinde. Wenn du keine hast, werd gerne Teil von Haus des Herrn. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Komm hinten zum Welcome-Tisch. Es ist toll, dass du da bist. Wenn du eine andere Gemeinde hast, geh in deine Gemeinde. Sei Teil deiner Gemeinde. Werd Teil einer Hausgruppe. Hab eine Minigruppe. Hab Gebetspartnerschaften. Das sind Wachstumsförderer, die tun dir gut. Und es gibt auch Wachstumshemmer. Ich möchte dir ein Beispiel von einem Wachstumshemmer erzählen. Das da, was ihr seht, ist eine Hortensienknospe. Die kommen im Frühling und ich habe in meinem Minigarten Hortensien. Ich liebe es, wenn dann der Winter vorbei ist und diese kleinen Hortensien so nach vorne kommen und dann dieses Grün sich so langsam aufbaut und man diese Blätter sieht. Oh, das ist so gut. Es ist so schön. Und ich bin sehr stolz auf meinen Garten. Das heißt, ich kenne jedes Blatt bei Namen mehr oder minder. Es sind auch nicht viele. Also ich kenne jedes Blatt und ich sehe genau, wenn sie da sind. Und letztes Jahr war das so, sie kamen, ich freute mich, es wurde Nacht, es wurde Tag, ich guckte auf meine Hortensie und die Blätter waren weg. Die waren einfach weg. Spurlos verschwunden. Alle weg. Ich habe eine große Hortensie, das war jetzt nur an einer Seite. Es wurde Abend, es wurde Morgen, ich guckte auf meine Hortensie, die nächsten Blätter waren weg. Keine Schnecke, keine Raupe, aber verschwindende Blätter. Einfach nur verschwindend. Und dann habe ich das Dr. Internet befragt. Und das Dr. Internet hat mir gesagt, das ist der Schuldige. Das da ist ein Dickmaulrüssler. Ein Dickmaulrüssler ist ein nachtaktiver Käfer, der keine Flügel hat, im Boden lebt und bei nachtens rauskommt, das Grünzeug wegfrisst und wieder im Boden verschwindet. So. Ein Wachstumshemmer. Ehrlich, die ganzen Hortensien blieben den ganzen, also da, wo die Blätter weg sind, sind die ganz lang weg. Wachstumshemmer. Und dieser Wachstumshemmer, den kann man bekämpfen. Das ist eine mega eklige Sache. You will love it. Mega eklig. Man kauft Fadenwürmer. Und diese Fadenwürmer schwemmt man in den Boden und diese Fadenwürmer killen wiederum den Käfer. Ha, ja. It's absolutely fantastic. Hammer. Macht unglaublich viel Spaß. Danke, Schatz. Aber was sind die Dickmaulrüssler in deinem Leben? Ja. Was raubt denn dein Wachstum? Was hemmt dein Wachstum? Ich mache dir ein paar Vorschläge. Sorgen. Ja, ja, du möchtest ja Gott vertrauen. Aber deine Probleme sind viel zu groß. Und du drehst dich den ganzen Tag um deine Sorgen. Und du siehst überhaupt gar nicht, dass Gott zu dir sagt, sorge dich nicht. Ich kümmere mich um dich. Ein anderer Wachstumshemmer ist Egoismus. Also wäre mein Leben leichter, dann würde ich auch was für meinen Nächsten tun. Ja, dann würde ich ganz viel machen. Aber mein Leben ist unheimlich schwierig, deswegen müsst ihr alle Rücksicht auf mich nehmen. Das habe ich verdient. Ich schaue nur auf mich. Das ist ein Wachstumshemmer. Es geht ja gar nicht um dich, es geht um Gott. Schau nicht auf dich, schau auf Gott. Das wird dein Wachstum stärken. Ein anderer Wachstumshemmer ist falsche Prioritäten. Ja, 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 wenn ich mal Urlaub habe und wenn ich weniger arbeite und reduziert habe, dann werde ich auch mal anfangen, vielleicht Bibel zu lesen. Unbedingt, das steht auch ganz oben auf meinem Plan für nächstes Jahr. Das mache ich dann auch, aber heute muss ich ganz andere Sachen machen. Und ganz dringend muss ich ins Fitnesscenter. Und dann muss ich noch das machen und jenes machen. Und dann mache ich noch hier eine Geschäftsreise oder was auch immer. Ja, vielleicht muss ich auch einfach nur Serien gucken. Falsche Prioritäten. Und dann sind wir auch gleich beim nächsten, der geht so schleichend über. Schlechte Gewohnheiten. Ne? Schlechte Gewohnheiten sind Wachstumshemmer. Was machst du mit deiner Zeit? Womit beschäftigst du dich denn den ganzen Tag? In deinen Gedanken, mit dem, was du tust? Ich gehe zu spät ins Bett und wundere mich, warum ich morgens keine stille Zeit habe. Das gilt jetzt für mich. Es ist unheimlich schwer, wenn man um 1 ins Bett geht, um 6 fit zu sein. Das ist nicht Gottes Problem, das ist meins. Noch ein Wachstumshemmer. Bitterkeit. Ich halte daran fest. Ich habe ein Recht darauf. Das wurde mir angetan. Ich bin das Opfer. Nein, ich werde es nicht hergeben. Das ist dein Wachstumshemmer. Bist du weiblich? Ich lade dich ein. Komm zum Encounter. Wir werden all deine Wachstumshemmer bearbeiten und du wirst wachsen auf unglaublich neue, tolle Art und Weise. Alle Dickmaulrüssler in deinem Leben werden wir angehen. Ja, wir werden sie mit Nematoden sprengen und es wird gut werden. Ich meine es ernst. Das nächste Frauen-Encounter ist bald. Hey, komm, sei Teil vom Frauen-Encounter, es tut dir gut. Du wirst so viele Dinge, die dich einfach hindern, Gott nachzufolgen, loslassen können und du kommst in eine neue Beziehung mit Gott. Und wenn du männlich bist, dann hast du jetzt im März gelitten, aber am Ende des Jahres wird es einen Männer-Encounter geben. Nimm dir vor, sei dabei, es tut dir gut und du wirst wachsen. Kirche wächst, wenn du wächst. Ein letzter Punkt ist mir wichtig und darauf möchte ich dich aufmerksam machen. Du hast eine Verantwortung. Die hast du schon. Die sieht nämlich so aus, dass Gott dich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Du bist Imago Dei. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat dich zu seinem Partner berufen, ob du willst oder nicht. Und folgende Verantwortung hast du. Sobald du dich Christ nennst, entscheidet dein Umfeld anhand dessen, wie sie dich kennenlernen, was sie vom Christentum halten. Du spiegelst Christus in deinem Umfeld wieder. Guck mal dein Leben an. Ist es das, was du widerspiegeln willst? Ist das Christus? Ja? Ich hatte das neulich mit meinem Vater. Ich wollte nicht so politisch werden, aber sag mal so, er findet ein paar Sachen momentan, die gerade woanders passieren. Also sein Ding ist es nicht. Ja, er ist jetzt nicht gerade der allergrößte Trump-Freund und er guckt mich an und sagt, ja, aber du bist ja Christ. Dir müsste das ja eigentlich total gut reinlaufen. Ja, weil nämlich es einfach sich ergeben hat, dass mittlerweile die ganze Welt davon ausgeht, dass alle Christen Trump mögen müssen. Es ist völlig egal, ob du ihn magst oder nicht. Aber mein Punkt ist der, ich möchte nicht, dass mein Christsein für irgendeinen Präsidenten steht oder nicht, sondern ich möchte, dass mein Christsein für Christus steht. Ich bin ein Fan von Jesus, von nichts anderem. Und es ist mir egal, wie du politisch stehst. Aber das sollte eigentlich nicht sein, dass mein Glaube irgendwelche Menschen promotet oder sonst was, sondern es geht darum, mein Glaube muss Jesus verdeutlichen, sichtbar machen. Und ab dem Moment, wo du dich Christ nennst, hast du eine Verantwortung in dieser Gesellschaft, Christsein nach bestem Wissen und Gewissen nach außen zu verkörpern. Und in unserem Fall heißt das, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten. Und wenn diese zwei Dinge nicht rüberkommen in meinem Leben, dann bringe ich mein Christsein nicht gut rüber. Und wenn dann Leute was gegen Christen haben, dann liegt es daran, dass sie gar keine Christen kennen. Zumindest nicht diejenigen, die christusgemäß leben, sagen wir es mal so. Ist das so richtig? Macht das Sinn für euch? Also erster Punkt, du hast eine Verantwortung. Und der zweite Punkt ist, du hast diese Verantwortung nicht nur in der Welt, du hast die Verantwortung auch hier in der Gemeinde. Es sind nicht das Leiterteam oder die Hausgruppenleiter, die Menschen, die Jesus noch gar nicht lang kennen, wirklich weiterbringen. Das bist du. Ein Gespräch mit dir. Als ich ganz frisch Christ war, habe ich in meiner Gemeinde ein Gespräch mit jemandem gehabt und es hat mich so frustriert wie selten was. Ich wurde Christ. Ich war echt begeistert, mein Leben neu zu ordnen, dumme Dinge zu lassen, heiliger zu werden. Und ich habe mit einer Person damals in der Gemeinde geredet und die sagte zu mir, hey, ab und an einen über den Durst trinken ist voll cool. Ich bete auch nicht jeden Tag. Und ich war so enttäuscht. Ich dachte mir, was ist denn dann anders? Ja, da komme ich doch her. Ich sage nicht, dass ihr rumlaufen müsst und ein Gesicht tragen von wegen eine Maske. Ich bin der perfekte Christ, das ist es nicht. Aber sei ehrlich, streb Jesus ehrlich nach und wisse aber, dass mit dem, wie du dich verhältst, du automatisch ein Vorbild bist für andere. Ganz egal, was du tust. Ja, geh zu Gott und sag, ich möchte dich widerspiegeln. Ich möchte Imago Dei sein. Wirklich, Herr, veränder mich. Ja, ich muss mehr Zeit mit dir verbringen, Gott, damit diese blöde Bitterkeit und dieser Zorn und der Neid in mir, damit der aufhört. Und ich will das. Und ich will dich nach außen verkörpern. Ich will wachsen. Und ich will, dass die Menschen um mich herum wachsen. Wir kommen zum Ende. Ich möchte noch mit euch beten. Nimm dir das vor, dass du mehr von seinem Reich möchtest und dass du Gott zusagst, Herr, ich möchte, dass mehr von dir durch mich sichtbar wird. Und ich muss mich gar nicht anstrengen, Wachstum kommt von alleine. Aber ich möchte dir das Recht geben, nimm mein Leben und lass dich durch mich herausfließen in diese Welt. Das ist deine Entscheidung. Wie viel von deinem Leben gibst du Gott? Und er macht den Rest. Und er wird es tun. Denn er sagt in seinem Wort, ich bin der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und ich habe Werke bereitet, damit du in ihnen wandeln kannst. Herr, ich bitte dich, lass uns wachsen, Herr. Herr, da wo wir so viele Wachstumshämmer in unserem Leben haben, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, was ihn daran hemmt, zu wachsen, wo er nicht auf dich blickt, sondern auf irgendwelchen anderen Dingen versucht, seine Freude zu gewinnen. Aus anderen Dingen versucht, seine Befriedigung zu ziehen. Herr, du bist der Einzige, der uns wirklich, wirklich, wirklich erfüllen kann. Und du bist der Einzige, bei dem wir Frieden und Liebe und Hoffnung und alles, was wir brauchen, zur Fülle finden können. Herr, zieh du unsere Blicke wieder neu auf dich. Offenbar uns, wo wir von dir wegirren. Herr, wir wollen vor dich kommen. Ich bitte dich, Herr, verändere uns, dass wir gerne Zeuge sind für dich in dieser Welt, dass es uns wichtig wird, dass wir erkennen, deswegen leben wir, um dich zu bezeugen. Und ich bitte, mach es uns leicht. Herr, dass unsere Herzen überquillen voll Liebe zu dir. Dass wir nicht bekennen, ich bin Christ, sondern dass wir bekennen, ich bin geliebt von Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Deswegen sind meine Sünden vergeben. Deswegen habe ich ewiges Leben. Und er liebt auch dich. Herr, schenk uns neue Begeisterung für dich. Und lass uns neu erfahren und spüren, dass du uns gemacht hast, damit unser Leben einen Unterschied macht in dieser Welt. Amen.